Serieller Wohnungsbau. Die Zukunft des Bauens oder gebauter Albtraum? Beim seriellen Wohnungsbau scheiden sich die Geister, auch bei uns in der 1a Lage. Aber heute diskutieren wir endlich die Vor- und Nachteile dieser Bauweise und gehen der Frage nach, ob wir unsere Wohnungsmarktprobleme damit lösen könnten. Und hier die Fragen im Einzelnen. Was ist eigentlich ein serieller Wohnungsbau? Was sind die Vorteile des seriellen Bauens? Warum konnte sich das serielle Bauen bisher nicht durchsetzen? Warum sollte das serielle Bauen in Zukunft eine größere Rolle spielen? Wie geht es mit dem Wohnungsbau in den nächsten 5 Jahren weiter? Und die Antworten auf all diese Fragen findest du in diesem Podcast. Und jetzt wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Interhyp, dem Spezialisten für private Baufinanzierung, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilien-Podcast, und heute ist es endlich soweit. Wir werden ihn stellen und werden ihm den Kommunismus nicht weiter durchgehen lassen. Wovon ist die Rede? Von unserem Lieblingskommunismus-Professor, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Auke, grüß dich.
Wir haben immer wieder darüber diskutiert. Und immer wieder hast du versucht, dich dahinter zu verstecken, dass du ja eigentlich irgendwie da nur so aus inhaltlichen Gründen froh bist und so. Ich glaube ja, da steckt eine ganze Geisteshaltung hinter. Und wir sind inzwischen sogar auch diverse Male darauf angesprochen worden, dass wir doch endlich diese Folge machen sollen. Und nun ist sie da, der serielle Wohnungsbau, der Kommunismus, der versteinerte sozusagen Kommunismus auf unseren Straßen, ist eine deiner Lieblingsforderungen. Und ich frage mich, wie ein so vernunftbegabter Professor wie du sich so unglaublich in dieses Thema verlieben kann. Ich glaube ja, das ist so eine Einstiegsdroge zum Einheitsbrei. Aber darüber wollen wir heute sprechen. Insofern lass uns mal einsteigen einfach mit der Frage, was ist es eigentlich, dieser serielle Wohnungsbau? Also ich habe immer wieder Späße drüber gemacht, dich aufgezogen, und du hast kaum verstanden, dich zu wehren, weil du natürlich in Wahrheit hier dein wahres Gesicht gezeigt hast. Aber versuch uns doch mal zu erklären, was gut daran ist, wenn man alles gleich macht. Ich glaube, wenn ich weiter so Fragen stelle, so ganz offen und auch objektiv, dann kann ich zu einem von unseren großen Rundfunkanstalten geben. Die machen das ja auch immer neutral. Insofern erzähl ruhig mal. Also wie bist du denn Kommunist geworden?
Also erstmal die Definition, ne? Was ist denn eigentlich serieller Wohnungsbau? Und da geht es im Großen und Ganzen einfach um die industrielle Vorfertigung von Gebäudeteilen oder eben auch Modulen. Da kracht hier schon alles ein. So ist das also mit der industriellen Vorfertigung.
Bei dem Thema, da fällt sogar dein Haus zusammen. Weißt du, das ist sozusagen sinnbildlich für das gedankliche Gebäude, das hier zum Einsturz kommt. Versuch nochmal.
Also es geht um die industrielle Vorfertigung von Gebäudeteilen oder Modulen. Ein Modul ist dabei die Erstellung ganzer Räume, beispielsweise das Bad. Das ist eigentlich das Typische, dass schon in der Fabrik eben das ganze Bad mit allen Anschlüssen, allen Anschlüssen eben auch fertiggestellt wird. Und beim seriellen Bauen geht es eben um die Fertigung von Teilen in Serie, ja, dass du immer wieder das gleiche Teil quasi erstellst und dann eben auch verbaust. Im Großen und Ganzen ist das Ganze nachher, und so wird es auch immer wieder dargestellt, eigentlich wie Lego am Bau, ne? Du stellst die Lego-Teile, erstellst du in der Fabrik, und dann bringst du die Lego-Teile zur Baustelle und setzt die dann entsprechend zusammen. Und da sind wir eben auch schon dabei, dass es eben nicht immer das Gleiche ist, sondern du kannst es eben auch unterschiedlich zusammenbauen. Du kannst auch unterschiedliche Teile verwenden. Es geht aber einfach darum, dass du einen größeren Teil vorgefertigt hast in Fabrikhallen, und nicht alles auf der Baustelle erstellt wird.
Okay, soweit erstmal die Theorie. Das, was natürlich das serielle Bauen in Wahrheit so unglaublich, die Fassade mit Lego-Bauteilen wird ja trotzdem nicht besser dadurch, dass die Fassade jetzt, also verstehst du meinen Punkt? Das ist ja irgendwie auch alles in Lego gebaut, sieht doch alles irgendwie ähnlich aus, oder?
Naja, also das du kannst es schon anders darstellen, ne? Du kannst ja vor allen Dingen auch die Gebäude an sich relativ gleich halten, aber die Fassaden eben auch stärker variieren. Da gibt es schon dann Möglichkeiten, wie du das eben farblich abhebst, wie du es eben dann auch architektonisch abhebst. Also ich glaube, die Möglichkeiten gibt es schon, ne? Dass nicht alles gleich aussieht. Es ist dann letztlich eine Frage natürlich von Mengeneffekten. Ja, das heißt, umso größer die Mengen sind, die du herstellen kannst, umso einfacher kannst du eben auch variieren. Im Endeffekt ist das Ganze ja ganz ähnlich zu dem, was die Automobilindustrie schon lange macht. Also die Automobilindustrie fertigt ja auch letztlich Module, die tauschen die ja sogar teilweise aus zwischen den unterschiedlichen Unternehmen. Ja, also die Kleinwagen von Citroën und Peugeot und Renault, die sind eigentlich alle auf der gleichen Basis. Und dann wird eben quasi die Karosserie noch ein bisschen verändert. Das Kern des Automobils ist oftmals das gleiche. Ja, und ähnlich ist das ja auch der Gedanke beim seriellen Bauen. Du hast eben einen Kern, der quasi relativ ähnlich ist, und dann variierst du ein bisschen die Karosserie, sprich die Außenhülle. Das kannst du dann quasi variieren. Das ist so der Grundgedanke.
Wobei du jetzt nicht behaupten willst, dass das Thema, also du hattest Lego gesagt, wir haben keine Partnerschaft mit dieser wunderbaren Plastikwürfelchenhersteller, aber würdest du sagen, dass das alles ganz unterschiedlich aussieht? Also das ist irgendwie ganz unter, oder sagen wir auch ein bestimmter Autohersteller, der natürlich irgendwie so immer Bauteile hat und die immer weiter verwendet. Würdest du sagen, das sieht alles ganz unterschiedlich aus, oder kann man schon sagen, dass es da eine sehr große einheitliche Anmutung gibt? Ich meine, wenn wir jetzt große Automobilhersteller nehmen, das ist schon irgendwie, man erkennt schon, dass das die gleiche Basis sind, oder? Egal welchen du nimmst.
Das ja, klar. Du hast natürlich schon eine gewisse Uniformität. Das ist, ich glaube, das lässt sich nicht leugnen, ne? Aber wollen wir erstmal zu den Vorteilen kommen vom seriellen Bauen?
Ach, ich wollte auch einmal jetzt darauf hinauslaufen, aber nun gut, dann sag erstmal von mir aus die Vorteile. Also hau ihn raus. Deine Begeisterung muss ja auf irgendwas fußen. Nimm uns mit auf den Pfad der seriellen Erleuchtung.
Genau, also es sind schnöde ökonomische Argumente, die eben für serielle Bauen sprechen. Du hast oftmals eine Zeitersparnis, weil du eben in einer Fabrikhalle das Ganze erstellst unter quasi optimalen Produktionsbedingungen in einer trockenen, warmen Halle. Und das kann natürlich dazu führen, dass du, wie eben beim Automobil, dass du eben nicht als Manufaktur erstellst, sondern eben in Serie, dass du das dann eben auch relativ schnell erstellen kannst, quasi vom Fließband, ja. Du hast natürlich die Kostenersparnis durch Standardisierungen, wenn du eben die Bäder überall gleich baust.
Das lässt mein Herz höher schlagen. Mach nochmal.
Dann kannst du die eben auch deutlich günstiger bauen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Was spannend ist, ich war auf einer Konferenz dazu in Delft, genau, in den Niederlanden, in Delft. Da wurde das auch sehr, sehr kontrovers diskutiert, das Thema. Was aber da immer wieder hervorgehoben worden ist, es sind eben auch bessere Arbeitsbedingungen, die Mitarbeiter haben. Also der Bauarbeiter ist mitunter ja sehr widrigen Bedingungen ausgesetzt, schwere Arbeit, teilweise sehr viel, was du eben manuell auch heben musst, und das kannst du in der Fabrik eben deutlich besser gestalten. Ein Vorteil, der dann genannt wurde, ist, der Anteil von weiblichen Arbeitnehmerinnen ist deutlich höher. Also so im klassischen Bau sind das oftmals so 2%, bei Vorfertigung dann oftmals 20%, ja, angesichts von Fachkräftemangel durchaus auch ein wichtiges Thema. Und eben, dass die Arbeitskräfte insgesamt zufriedener sind mit den Arbeitsbedingungen, ja, also ergonomischeres Arbeiten. Und die Qualitätssicherung ist eben auch ein wichtiger Punkt, ne? Also du kannst es eben genauer überprüfen, was gemacht wird. Du kannst es eben dann in der Fabrik alles von vornherein überprüfen und einen Sicherheitscheck machen. Also auch das ist sicherlich ein Vorteil. Also schneller, günstiger und bessere Qualität. Und das Ganze mit besseren Arbeitsbedingungen. Das ist das, was letztlich für den seriellen Wohnungsbau spricht.
Okay, also kleine Zwischenfrage. Das mit dem, es wird weiblicher auf der Baustelle in der Fabrikhalle, ist das, so wie du das formuliert hast, so in Zeiten von Arbeitskräftemangel kann man sogar jetzt auch auf Frauen zurückgreifen, das Zeiten der geschlechtlichen Selbstbestimmung Vielleicht.
Nee, es geht ja eher um die Frage, ist meine Branche attraktiv dafür, dass ich eben, also Frauen sind tatsächlich das größte Potenzial, was die Bauwirtschaft noch hat, wo sie sich sehr, sehr schwer tun, entsprechend Fachkräfte zu bekommen. Und insofern ist das, glaube ich, schon auch ein Argument, das man nicht von der Hand wischen sollte. Und ohnehin natürlich die einfacheren Arbeitsbedingungen, das spricht natürlich schon viele Menschen an.
Ich bin ein bisschen beruhigt, dass ich hier jetzt doch noch deine konservative Prägung erkenne. Dass das nicht ganz verloren gegangen ist, da bin ich doch ein bisschen beruhigt drüber. Nee, aber Spaß beiseite.
Im Endeffekt ist es ja ähnlich wie bei der Industrie. Warum sind die Industriearbeitsplätze so gern genommen worden und warum werden auch relativ gute Löhne gezahlt? Weil eben relativ viel und schnell erstellt werden kann. Und die Arbeitsbedingungen sind eben relativ vorteilhaft, ja, in den meisten Automobilfabriken, aber auch in anderen Fabrikhallen, in anderen Industriejobs. Und insofern ist das für die Bauwirtschaft an sich natürlich schon interessant, dann industrieller zu werden, auch vor dem Hintergrund, dass man eben andere Arten von Jobs bieten kann.
Wenn du sagst, also große industrielle Fertigung, wir haben ja nun inzwischen eine Wertschöpfung über 70% im Dienstleistungssektor. Der Industrie wird es zunehmend schwer gemacht, steigende Energiepreise, das ganze Thema. Und man hat ja auch nicht den Eindruck, dass man in diesem Land noch wirklich eine industrielle Zukunft sich vorstellt. Deswegen ist natürlich eine wichtige Frage, wenn ich denn so eine große Fabrikhalle habe. Also wie ist der CO2-Abdruck, ist so ein bisschen lästerlich aus meinem Mund natürlich, das meine ich auch so gar nicht, aber wenn ich hohe Energiekosten habe und ich habe ideale, in Klammern auch warme Bedingungen, dann habe ich natürlich auch Operationskosten, also der Energieunterhalt einer solchen Halle, frisst der nicht am Ende den Vorteil wieder auf? Und wie lasse ich den durchgängig aus? Weil ich kann ja auch die ganzen Bauteile nicht rund um Jahr dann verbauen. Oder habe ich eine Abkühlungshalle? Also da gibt's ja so viele Folgefragen. Und kann ich denn überhaupt schnell genug ausliefern? Also ist denn eigentlich die Genehmigungssituation überhaupt dafür bereit, dass ich so viel Haus so schnell auf die Straße kriege? Weil wo soll ich denn die ganzen Genehmigungen herkriegen? Wobei man könnte natürlich auch über serielle Kommunismus-Genehmigungen dann denken. Ne, dann ist ja... Ich habe gerade, kurz kleiner Exkurs, ich habe gerade über Bangkok gelesen, das ist eine der dynamischsten Metropolen, die ohne Planrecht, also nicht geplantes Wachstum, was hier interessant ist, gerade so aus europäischer und deutscher Perspektive. Das heißt, man könnte hier möglicherweise sogar dann auch über neu versiegelte Fläche nachdenken, also sozusagen Erweiterungspotenziale für kleine Gemeinden, die dann nur noch serielles Bauen zulassen, oder? Also da sind ja so viele, es hört sich ja erstmal toll an, aber matcht das denn überhaupt?
Also spannend, dass gerade du nach dem CO2-Ausstoß fragst, ne? Damit habe ich nicht gerechnet.
Ich nutze halt die Argumente, die mir zur Verfügung stehen.
Wird aber tatsächlich als ein Argument eher für serielles Bauen verwendet, dass man damit leichter nachhaltiger bauen kann. Es kommt dann ja oft auch darauf an, dass du eine hohe Qualität hast. Ob jetzt die Heizkosten für die Firma, für die Fabrik so hoch sind, das glaube ich jetzt tatsächlich nicht. Also das.
Aber kurze Zwischenfrage, ist denn also das ist ja der CO2-Abdruck, den haben wir ja auch oft diskutiert, Fußabdruck, den haben wir auch oft diskutiert in den ganzen Fortbewegungsmitteln, also Flugzeug versus Auto versus Bahn. Und bei der Bahn wird ja stetig vergessen, die Schiene mit einzuberechnen. Also die Bahn ist ja sozusagen in der CO2-Berechnung ein schwebendes Fahrzeug. Da gibt es überhaupt sowas wie Gleise nicht. Also die wurden dann einfach nicht mit eingerechnet. Wie ist also der CO2-Abdruck? Und das ist natürlich auch der Hintergrund meiner Frage. Ich wusste das alles längst. Also wie ist es ermittelt? Halten wir da wirklich alles mit einbetracht? Auch das ganze Thema Transport, was man da natürlich, also alleine der Quellverkehr bei diesem seriellen Bauen. Überleg mal, was diese ganzen LKWs, ich meine, das ist in der Zukunft natürlich alles E-Trucks, aber da stellt man sich natürlich die Frage, wo kommen die eigentlich her und wie werden die beladen? Aber wie wurde das ermittelt, dass das wirklich CO2-Abdruck positiv ist?
Naja, rein jetzt von der Bauweise her, der Transport ist, glaube ich, nicht berücksichtigt. Ich glaube, das ist aber auch nicht der entscheidende Punkt.
Ach, hört.
Nee, du sprichst da natürlich was an, warum wir das heute nicht in großem Maßstab haben. Ich habe ja einige ökonomische Gründe genannt, die dafür sprechen, aber man kann natürlich hinterfragen, warum machen das denn nicht alle, ne? Wenn sich das doch so rechnet, warum machen das nicht viel mehr? Und ich glaube, die hohen Transportkosten sind tatsächlich tatsächlich ein wesentlicher Punkt. Und es gibt ja durchaus einige Unternehmen auch, die durchaus sehr unterschiedliche Gebäude schon erstellen, also die ganzen Fertigbauhersteller. Du kannst ja auch Fertigbauhaus von unterschiedlichsten Herstellern beziehen, die das ja auch alle vorfertigen. Ja, die stellen ja dann die ganzen Gebäudeseiten und teilweise eben auch den Innenausbau schon vorher und liefern das dann quasi an die Baustelle. Das Problem ist tatsächlich, dass die oftmals auch nicht so viel günstiger sind, weil die gar nicht auf die Mengen kommen. Und weil es sich für so ein Unternehmen, das jetzt, keine Ahnung, in Köln angesiedelt ist, dann einfach auch nicht lohnt, diese ganzen Teile nach Hamburg zu transportieren. Das heißt, wenn du das im großen Maßstab aufziehen willst, dann brauchst du die entsprechenden Stückzahlen. Ja, sonst kriegst du das nicht hin und du brauchst dann eben dezentrale Produktionshallen. Also wenn du jetzt deutschlandweit das aufbauen willst, dann brauchst du eben ja letztlich wahrscheinlich im Umkreis von allen 50 oder 100 Kilometern brauchst du eben so eine Produktionsanlage. Und die muss dann natürlich entsprechend ausgelastet werden. Ansonsten funktioniert das nicht. Man kann dann natürlich überlegen, du hattest ja auch das Thema angesprochen, dann ist man dann überhaupt ausgelastet. Ja, natürlich, wenn man jetzt für unterschiedliche Unternehmen dann tätig ist, das gibt es teilweise auch, dass so Badhersteller oder so für unterschiedliche Unternehmen dann eben diese Bäder, diese Module erstellen, das gibt es. Aber ja, da brauchst halt entsprechend viel Umsatz, damit sich das rechnet. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da sind wir eben bei den anderen Gründen, warum das Ganze nicht in der Weise funktioniert. Also du brauchst zum Beispiel natürlich viel Bauland. Wenn du so eine Nischenbebauung machst, dann wird es schwieriger, ne? Dann brauchst du in der Regel ja etwas, was vielleicht mehr Individualität hat, weil es eben besondere Flächen sind. Ne? Wenn du brauchst eigentlich, um sowas dann aufzubauen, auch mal ein großes Fußballfeld, das du bebauen kannst oder mehrere. Also so fürs Tempelhofer Feld oder so, könnte man sich das vorstellen.
Oh je, Michael.
oder ein neues Stadtviertel, das du dann machen kannst. Aber das wäre sicherlich eine Möglichkeit und natürlich, es gibt immer noch regulatorische Hemmnisse, du hast das angesprochen. Eigentlich müsste man dann ja so eine einheitliche Akzeptanz beispielsweise davon haben, also so eine Typengenehmigung. Das gibt es teilweise, Typengenehmigung gibt es, aber es ist so, dass die Gebäude oftmals eben noch durch die Prüfung gehen in den einzelnen Bauämtern, was natürlich auch nochmal länger dauert und die Länder und die Kommunen haben teilweise ja nochmal eigene Vorschriften, was eben bestimmte Gebäude angeht, wie das eben auszusehen hat, wie hoch zum Beispiel die Brüstung bei dem Balkon sein soll oder der Zaun oder keine Ahnung was. Ne? Also auch die Neigung des Giebels und all sowas, das spielt natürlich eine Rolle. Naja, und dann ist natürlich dein Punkt, es gibt eben noch so ein Akzeptanzproblem, ne? Dass eben damit häufig dann verbunden wird, naja, da kommt einer und macht Plattenbauten. Ja, Plattenbauten im großen Stil, alles sieht gleich aus, alles ist öde. Aber ich glaube, wie gesagt, da ist die Produktion schon weiter. Man kann das schon auch ein bisschen schöner differenzieren. Und gerade für größere Bauvorhaben ist das tatsächlich ein ganz, ganz guter Weg. Aber dann musst du natürlich auch die entsprechenden Flächen haben.
Wir hatten schon drüber gesprochen, also warum konnte sich das Ganze nicht so richtig durchsetzen, das haben wir jetzt glaube ich durch. Allerdings, und das ist ja die große Diskussion für die Zukunft, wir sehen ja, es gibt eine große Neigung, du und Olaf, ihr seid euch da ja total einig, serielles Bauen für die Zukunft, also ich meine dem Scholz himself und vielleicht vergisst das ja diesmal nicht, dass er auch dafür war. Die Frage ist, warum sollte das serielle Bauen in der Zukunft eine große Rolle spielen, was glaubst du? Also meinst du wirklich, dass es kommt? Alles das, was du angedeutet hast, alles das, was ich versucht habe zu kritisieren und was wir jetzt auch in der Realität festgestellt haben, spricht eigentlich im Moment eher nicht dafür. Es sei denn, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Hochhäusern, die so gebaut werden sollen, damit man dann irgendwie auch die Umsätze hinkriegt. Das könnte ja sein, dass man sagt, also wir machen im Übrigen jetzt Nachverdichtung in den Städten, überall ein Stockwerk oder drei drauf oder sowas und neue Bauten machen wir von vornherein, also unter 7 Stockwerken gar nichts mehr und am liebsten 12. Und dann könnte da sozusagen auch die Masse entstehen, die man dann bräuchte, um so diese Produktionsanlagen auszulasten. Aber ansonsten spricht jetzt nicht so richtig viel dafür. Jedenfalls habe ich mal abgesehen von deiner, du bist da ja so ein bisschen auch, ne, not in my backyard. Also solange du in deinem Haus wohnst, findest du es für die anderen ganz gut. Ist ja nur so ein bisschen langweilig und auch gar nicht mehr so doll. Man kann das ja schon ein bisschen schöner machen. Warum sollte es eine große Rolle in der Zukunft spielen? Gibt es ein zentrales Argument?
Also was erstmal wichtig ist, es geht ja nicht darum, dass man 100% jetzt serielles Bauen macht. Ne? Wir machen in Deutschland etwa 20%, in Dänemark sind es 40%. Ne? Aber wir haben in vielen Ländern diese Diskussion. Ich glaube, man muss einen größeren Anteil damit haben auf Dauer. Die Hoffnung ist natürlich, dass man damit eben günstiger bauen kann und eben auch schneller bauen kann. Aber wie gesagt, du brauchst die entsprechenden Mengen. In einem Land wie China, ist jetzt nicht das Paradebeispiel, werde ich den Kommunismusverdacht auch nicht los, aber da macht man das natürlich mehr, ganz einfach, weil man größere Baufelder bebauen kann. So, warum denke ich, ist das ein Schritt in die richtige Richtung oder warum wird das eine größere Rolle spielen? Naja, wir haben einfach das ganz große Problem, dass wir eben aufgrund des Arbeitskräftemangels limitiert sind. Ja, wir werden irgendwie in Zukunft mit weniger Menschen auch mehr bauen müssen. Ja, wir wollen eigentlich Richtung 370.000, fast 400.000 Wohnungen pro Jahr. Wir kommen da seit Jahren nicht hin, trotz guter Rahmenbedingungen. Und umso stärker oder umso weniger wir jetzt bauen, umso mehr müssen wir quasi auch in der Zukunft bauen. Das ist, glaube ich, auch klar. Und das bedeutet einfach, dass wir die Produktivität steigern müssen. Und die Produktivität ist das ganz große Problem in der Bauwirtschaft. Wir haben keine Produktivitätsentwicklung seit über 30 Jahren in der Bauwirtschaft. Das ist einfach furchtbar. Ja, und da müssen wir einfach überlegen, wie können wir das machen? Denn sonst wird es ja nicht gelingen, dass wir eben die Bautätigkeit auch mal wieder wirklich nach oben fahren. Und das ist ein ganz großes Problem. Ich bin tatsächlich ja kein Techniker. Ja. Also ich würde auch immer sagen, wir müssen da technologieoffen sein. Bitte nicht alles jetzt auf serielles Bauen. Aber das kann ein Weg sein, ja, dass wir in dieser Weise eben denken und vielleicht gibt es findige Unternehmer, die auch da draußen sind und sagen, naja, wir machen das ganz anders. Es gibt auf der anderen Seite aber natürlich einige Unternehmen, die damit große Erfolge auch schon erzielt haben, in dieser Weise zu denken und zu handeln. Und das Spannende ist ja jetzt mit Blick auf die Projektentwickler, wir haben ja jetzt so eine Art Bereinigung im Markt. Ne? Es werden einige rausfliegen, einige bleiben übrig, die werden dann vielleicht auch noch wachsen. Und ich bin einfach gespannt, ob es da mehr gibt, die diesen Weg oder diese Option auch wählen und sagen, na, wir machen mehr mit Vorfertigung, wir arbeiten vielleicht auch mit anderen zusammen und teilen uns Produktionsanlagen, weil wir da eben große Wettbewerbsvorteile sehen. Also das ist einfach das Spannende und wie gesagt, für mich der Schlüssel einfach bei dem ganzen Thema ist, wie kann ich Produktivität im Baugewerbe erhöhen, damit ich eben mit einer kleineren Beschäftigtenzahl möglichst mehr tun kann.
Ja, okay. Das ist sogar etwas, das mir einleuchtet.
Und natürlich bietet so eine Fabrik irgendwann natürlich auch die Chance zur Automatisierung, dass du eben vielleicht ganz wenig Leute nur noch brauchst, ähnlich wie in so einer Turnschuhfabrik, wo nur noch so ein paar Leute rumlaufen, hast du irgendwann vielleicht eine Gebäudefabrik, wo eben auch nur noch ein paar Leute an den Joysticks sitzen und das Ganze eben am Laufen halten. Aber mal sehen, ne? Aber ich glaube, irgendwo da muss die Zukunft liegen.
Okay, wobei natürlich das Thema Turnschuhe gerade genau das richtige Stichwort ist. Wir schreien zwar immer nach Individualisierung und dass wir es ganz furchtbar finden, wenn wir vereinheitlichen und alles gleich aussieht. Und wenn man sich dann unsere Mode anguckt, kann man sich ja schon manchmal die Frage stellen, wer denn da draußen nicht uniformiert rumläuft? Selbst die Punks unter uns, ne? Die haben ja auch irgendwie sogar eine einheitliche Frisur entdeckt, insofern.
Ja, aber gerade mit den Turnschuhen, ne? Die machen ja immer mal wieder auch Sonderauflagen, die dann den Unternehmen von der Hand gerissen werden, nur weil mal ein paar Farbwechsel dabei sind, ne? Weil vielleicht läuft das bei den Immobilien irgendwann auch so, dass die mit dem roten Streifen dann einfach ganz toll laufen.
Ja, okay. Ja, okay, aber genau, also das, was mir am meisten Sorge macht, und das ist auch das, was du jetzt mehrfach gesagt hast, denken wir mal so. Wenn wir mal so denken. Und das ist halt eben genau das, wo ich so denke, oh, wäre den Anfängen, ne? Hier, diese Gleichheit denken. Ist ja vielleicht auch nicht immer nur gut.
Ja, andererseits, weißt du, es wird weiterhin das Unternehmen geben, das eben eine Manufaktur ist, das eben was sehr Individuelles erstellt für diejenigen, die sich das eben auch leisten können. Aber andererseits, wir reden eben viel über bezahlbares Wohnen, ja, und sagen dann immer, das muss irgendwie vom Himmel fallen, dass das eben bezahlbar wird. Aber irgendwo musst du wahrscheinlich auch Abstriche machen. Und das ist zum Beispiel auch daran, dass du sagst, okay, da habe ich dann vielleicht nicht die großen Wahlmöglichkeiten und vielleicht gibt es dann eben mehr Standardisierung, ja, und Vorfertigung, aber es ist eben auch bezahlbarer. Also irgendwo können wir es auch nicht allen recht machen.
Ja, wie du schon festgestellt hast, ist ja auch schön, wenn die anderen dann in diesen Bauten wohnen. Da sind wir nicht besser oder schlechter als all die anderen Nimbys unter uns. Not in my backyard und nicht für my backyard, aber warum denn nicht? Wird doch dann günstiger. Und dann hat ja auch jeder noch die Möglichkeit, sowas zu kaufen oder nicht. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, ist, du hast es schon angesprochen, 370.000 Wohnungen bräuchten wir eigentlich im Jahr. Wie geht es mit dem Wohnungsbau in den nächsten 5 Jahren weiter? Ist das serielle Bauen möglicherweise sogar eine Grundvoraussetzung? Oder ist es davon in Wahrheit unabhängig? Weil meine Theorie wäre, in Wahrheit ist nicht die Fertigung der Hemmschuh, sondern ganz viel Kosten werden da versenkt, wo ich unfassbar aufwendige Planungen habe, unglaublich lange Planungszeiträume, die die Finanzierung für die Zwischenzeit natürlich kosten. Wenn ich mir ein Projekt sichere, um es dann zu entwickeln und ich brauche dafür mehrere Jahre, das ist ja keine Seltenheit, dann kostet das in der Zwischenzeit einfach Finanzierung. Und das sind ja alles Themen, die das Bauen in Wahrheit auch sehr, sehr teuer machen. Also insofern, wo siehst du die nächsten 5 Jahre Wohnungsbauentwicklung?
Also ich habe tatsächlich auch nicht so richtig viel Hoffnung, dass wir da einen Schritt nach vorne machen. Also es wird wieder ein bisschen besser, ne? Also die pessimistischen Szenarien sagen ja, wir rutschen auf unter 175.000 Wohnungen im Jahr 2026. Ich glaube, es wird schon auch ein bisschen darüber hinausgehen, aber wir werden nicht diese 370.000 Wohnungen erreichen. Und der Grund ist einfach, die Kapazitäten sind begrenzt und wir haben einen Rahmen geschaffen, wo du eben auch nicht einfach innovativ so viel schneller und günstiger bauen kannst. Es gibt immer noch sehr viele Hemmnisse da draußen. Ein Thema, das hatten wir auch mal angerissen, ist zum Beispiel, dass der Stand der Technik immer eingehalten werden muss. Das heißt, jede Maßnahme muss wissenschaftlich fundiert und in der Praxis erprobt sein. Das ist eigentlich der Tod jeder Innovation. Ich glaube, es müsste eigentlich eine nächste Bundesregierung da wirklich stark deregulieren, ja, viele Regulierungen rausnehmen, vielleicht am besten dieses ganze Thema Bauen nochmal neu angehen, auch was Gesetze angeht. Aber seien wir realistisch, wer glaubt daran? Ne? Also auch eine nächste Regierung wird sich durch dieses Dickicht kämpfen. Da gibt es dann ja auch kommunale Hoheitsrechte, da gibt es landesrechtliche Vorgaben. Also auch eine Bundesregierung kann da nicht einfach durchregieren beim Bauen. Und so richtig diese Erkenntnis auf allen Ebenen, wir müssen unbedingt was tun und wir müssen jetzt mal richtig Gas geben beim Wohnungsbau, gibt es ja auch nicht. Also von daher habe ich da wenig Hoffnung, dass wir da große Schritte machen. Eher so ein paar kleinere vielleicht in die richtige Richtung, aber im Endeffekt glaube ich, dass wir in so eine Welt wie in Anfang der 90er Jahre wohl kaum zurückkehren, wo wir dann auch mal 600.000 Wohnungen in einem Jahr gebaut haben oder in den 70ern, wo wir dann auch mal 800.000 Wohnungen gebaut haben. Da kommen wir, glaube ich, nicht wieder hin. Und das bedeutet natürlich auch für alle die, die Wohnungen haben, die bleiben begehrt und knapp, weil wenn der Nachschub nicht kommt, dann ist es eigentlich klar, dass die Preise einfach auch eher nach oben gehen.
Tja, und so kommen wir dann doch zu dem Beispiel Trabi. Nicht nur, weil sie alle gleich aussahen, sondern der Nachschub war knapp. Seriell gefertigt wurden sie auch. Okay, Spaß beiseite, aber natürlich hast du recht.
Ja, genau. Vielleicht kommen wir da wieder hin, ne? Dass du für deine Kinder direkt nicht nur den Kindergartenplatz suchen musst, sondern am besten auch die erste Wohnung.
Ja, genau. Aber es gibt natürlich ganz einfache Möglichkeiten, das zu ändern. Und jede Regierung wäre in der Lage, es zu tun, egal wie sehr wir das Subsidiaritätsprinzip in der Bundesrepublik feiern. Jede Regierung aufs Neue hätte Möglichkeiten, etwas zu tun. Ich finde, man kann ja viel über ihn Schlechtes sagen, aber das, was der Herr Scholz in seiner Zeit als Bürgermeister in Hamburg hingekriegt hat mit diesem Bündnis für das Wohnen, Bündnis für das Bauen in Hamburg, das war schon auch beispielhaft dafür, dass wenn man bewegen will, dann kann man bewegen. Insofern müsste nur der Wille dann da sein.
Genau, und das ist eigentlich das, ich glaube, die kommunale Ebene ist vielleicht sogar noch wichtiger als die Bundesebene. Ne? Wenn man auf kommunaler Ebene wirklich will, ja, und das eben mit Werf auch einfordert, dann kann es auch funktionieren. Da sind die Kommunen aber tatsächlich ja auch sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt.
Dann würde ich sagen, wir werden uns jetzt hier nicht weiter in Kontroversen verstricken. Es sind alle Säbel gekreuzt und Spitzen ausgetauscht. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch noch so 2-3 Cents dazu. Jedenfalls Jedenfalls würden wir uns über die Diskussion mit euch darüber freuen. Und für den Fall, dass du eine Frage hast, die jetzt hier nicht behandelt wurde, dann findest du unten in den Shownotes die E-Mail-Adresse. Schick sie uns gerne, die letzte Episode wie immer für deine Fragen reserviert. Ich danke dir, Michael, dafür, dass du dich so stark machst für dieses großartige Thema. Und wie gesagt, genießt den Herbst da draußen. Wir freuen uns auf euch das nächste Mal. Macht's gut und bis dahin alles Gute. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du suchst einen Finanzpartner für deine Kapitalanlage? Dann sprich mit der Interhyp. Von der Planung bis zum Abschluss stehen dir die erfahrenen Experten für Baufinanzierung zur Seite. Mit einem Team, das auf Immobilien als Kapitalanlage spezialisiert ist. Informiere dich jetzt auf www.interhyp.de.